Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich wieder mal in Neumarkt sein darf. Aber heute erlebe ich eine ganz, ganz, ganz besondere Freude. Könnt ihr es euch vorstellen? Ich freue mich, dass ich die Thekla wiedersehe. Ich bin so froh und so glücklich. Und ich denke, dass viele hier eine Erfahrung gemacht haben durchs Gebet. Und ich wünsche mir, dass das, was du dir jetzt wünschst für deinen Mann auch, dass auch das Schritt für Schritt vorwärts geht. Denn Gott macht Dinge möglich, wenn wir mitgehen. Ja, über was wollen wir heute reden?
Was steht zur Auswahl?
Na, ich denke, ihr habt es noch im Kopf vom letzten Mal. Nein, es ist so, dass wir ja aus dem 5. Mose einige Kapitel betrachten, wo Ellen weiter zuschreibt, dass sie sehr wichtig sind für unsere heutige Zeit. Und zwar die Kapitel 4 bis 8. Und heute sind wir beim Kapitel 6, wo wir mal etwas näher drauf schauen wollen. Und ich muss euch ehrlich sagen, je mehr ich mich mit dieser Zeit und auch mit Mose beschäftige, muss ich einfach sagen, ich bin so begeistert von diesem Mann. Und einfach auch und begeistert von Gott, was er aus uns machen kann, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Wir müssen ja gar nichts von alleine machen. Er will es durch uns vollbringen. Und das ist das Schöne und vor allen Dingen auch, wenn man jetzt das in Verbindung mit dem Moses sieht, diese Vorschau im Prinzip auf das Leben Jesu, wo Jesus dann letztendlich sein Leben für uns gegeben hat. Wenn wir uns das letzte Mal erinnern, wo wir die Begebenheit hatten, wo praktisch Mose sich aus dem Lebensbuch streichen lassen wollte, wegen dem Volk. Und ich denke, zu dieser Hingabe sollten wir auch kommen. Und wir werden es schaffen. Wir werden es schaffen, wenn wir ihn an uns wirken lassen. Ja. Mose hat ja im 5. Kapitel die 10 Gebote ja wiederholt. Und wenn wir jetzt im Kapitel 6 die ersten drei Verse lesen, kommt dieser Gedanke gleich wieder zum Vorschein. Und wir lesen da im 5. Mose Kapitel 6 ab Vers 1 bis Vers 3. Und dies ist das Gebot, die Satzung und die Rechtsbestimmung, die der Herr, euer Gott, zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen. Dass du den Herrn, dein Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. So höre nun Israel und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet, wie es der Herr, der Gott deiner Väter, verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Mose ruft also das Volk auf, Gott in Ehrfurcht zu begegnen. Er ruft es auch dazu auf, darauf zu achten, nach allen seinen Satzungen und Geboten zu handeln. Und dieser Aufruf ist damit einer Verheißung verbunden, damit es dir gut geht in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Und wir hatten es letztes Mal ja schon erwähnt, dass uns ja auch ein Land, in dem Milch und Honig fließt, noch voraussteht. Ein Land, in dem noch mehr als Milch und Honig fließt, sondern wo wir wirklich alles zur Verfügung haben können. Und diese Verheißung, die Gott hier gibt, möchte er auch natürlich wahr machen. Ist es nicht genau das, was wir uns immer wünschen, dass es uns gut gehen möge? Wenn wir jetzt dann die nächsten Verse betrachten, folgt jetzt in Vers 4 dieses große Höre Israel. Dieser Text ist immer noch Teil des Morgen- und Abendgebetes jeden Tag bei den Juden. Und sicherlich kann man jetzt sagen, naja, kein Wunder, wenn man jeden Früh und Abend dieses Gebet runterbetet, naja, dann ist doch logisch, dass es irgendwann langweilig wird oder das Ganze zur Routine wird. Aber ich frage mich, an wem liegt's, dass es zur Routine wird? Können wir das einfach so auf Dinge oder auf Gewohnheiten in unserem Leben schieben? Oder liegt es letztendlich an uns, wie wir damit umgehen? So werden wir jetzt diese Texte nacheinander betrachten, denn besonders die 6 folgenden Verse haben es in sich, und was für ein Segen, wenn wir sie täglich verinnerlichten. Schauen wir uns den Vers 4 an. Dort lesen wir: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Über diesen Text kann man sehr viel reden. Man könnte eigentlich allein aus dem Text eine ganze Predigt machen. Aber ich möchte mich heute einfach nur auf seine Bedeutung für unser tägliches Leben konzentrieren. Er ist mein Gott. Er ist die Nummer 1 und nicht meine Frau, nicht meine Kinder, meine Braut, mein Beruf, meine Hobbys, mein Auto, mein Smartphone oder was es sonst noch alles gibt, was meine Beziehung zu ihm stören könnte. Und wenn jetzt jemand meint, ich halte nichts von meiner Frau, stimmt nicht, weil für die gilt genau das Gleiche. Und sie steht auch genau auch da dahinter. Und wenn sie so reagiert und Gott an die erste Stelle setzt und ich so reagiere und Gott an die erste Stelle setzt, dann stehen wir gleichwertig wieder nebeneinander vor unserem großen Retter und Erlöser. Er ist auch unser Schöpfer und Erhalter, der uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Heute Morgen ist es, was hat die Rebecca heute Morgen gesagt? Wie eine Made im Speck, ne? So ist es eigentlich für uns hier. Wir bekommen alles von ihm. Nichts kommt aufgrund unseres Vermögens. Ohne ihn könnten wir nicht mal atmen. Ihm haben wir alles zu verdanken, was wir haben und was er uns immer wieder gerne gibt. Er ist unser Erlöser. Ihm haben wir die Möglichkeit des ewigen Lebens zu verdanken. Er wusste im Voraus, dass der Einbruch der Sünde ins menschliche Leben möglich ist und verfasste noch vor Grundlegung der Welt einen Plan, wie wir wieder in die Gemeinschaft mit ihm zurückkehren können. Und er war bereit, durch seinen Sohn Jesus Christus Gerechtigkeit zu schaffen, damit wir im Glauben gerettet werden und das ewige Leben erhalten, ja, damit wir in den Zustand von vor dem Sündenfall zurückversetzt werden können und so wieder in die Gemeinschaft mit ihm kommen können. Wie sehr sollten wir da den Opfertod Jesu schätzen und wie dankbar dafür sein. Er ist unser Leiter. Er ist derjenige, der unser ganzes Leben in der Hand hält und uns in unseren Entscheidungen zu unserem Besten führen möchte. Das haben wir auch heute Morgen wieder gehabt. Wir müssen, die Rebecca hat es auch erzählt, man bekommt dann so einen kleinen Gedankenanschuss. Guck mal das, guck mal jenes. Oder du wirst getrieben, einen bestimmten Weg zu gehen und du kannst nichts dagegen machen. Es ist wunderbar, wenn wir hier so die Wege mit Gott gehen. Und die Wege, die er geht, die er uns immer wieder schieben möchte, die führen nur zu unserem Besten, wenn wir es allerdings zulassen und wenn wir wollen. Leider ist es oft so, dass wir uns von anderen Göttern mehr uns abhängig machen wollen als von der unendlichen Liebe Gottes. Wir wissen ja aus dem Wort Gottes, dass Gott immer wieder um sein Volk geworben hat. Und wenn es ihm wieder den Rücken gekehrt hat, dann hat er Maßnahmen ergriffen, um seinen Blick wieder auf ihn zu richten. Und es ist hochinteressant, wie das Jesaja in Jesaja 43 in Vers 10 und 12 schreibt. Jesaja 43 und dort die Verse 10 und 12. Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Und Vers 12, ich habe verkündigt, gerettet und von mir hören lassen und bin nicht fremd unter euch, und ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, dass ich Gott bin. Gott weist ganz klar darauf hin, dass wir durch das, was wir alles erleben, dass wir seine Zeugen sind, weil wir dies alles mit eigenen Augen gesehen haben. Achten wir also mit offenen Augen darauf, wie Gott uns führt. Und lasst uns nicht nur immer darauf die Augen gerichtet sein, wann, ich überspitze es mal, fällt mal Feuer vom Himmel. Lasst uns die Augen offen haben für die kleinen Erfahrungen im tagtäglichen Leben, die uns dann für immer mehr die Augen öffnen. Gehen wir zum Vers 5 in 5. Mose 6 wieder. Dort lesen wir, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Dieser Text wird oft im Neuen Testament auch zitiert und so zeigt sich, dass doch das Alte Testament mit dem Neuen Testament auch hier Hand in Hand geht. Das heißt, das ist die Basis für ein christliches Leben schon seit Jahrtausenden und von dieser Motivation sollte auch unser Leben heute geprägt sein. Das heißt, alles, was wir tun, soll zur Ehre Gottes sein, soll aus fröhlichem Herzen kommen, bereitwillig und nicht gezwungenermaßen, aus der Tiefe unseres Herzens, mit ganzer Hingabe und nicht halbherzig, und mit aller Kraft und nicht nur Dienst nach Vorschrift. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Josua später das Volk Israel auch in Josua 23, Vers 11 aufruft, darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt, weil die Liebe die Grundlage einer Beziehung ist. Ein ganz interessanter Gedanke finden wir in Jeremia 32, ab Vers 38. Denn dort lesen wir, dass Gott auch diesen Maßstab, den er an uns setzt, auch an sich ansetzt. Jeremia, Kapitel 32, und dort ab Vers 38 bis 41. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich allezeit fürchten, ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohl zu tun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen und damit ich mich über sie freuen kann, ihnen wohl zu tun. Und ich werde sie einpflanzen in dieses Land in Wahrheit und mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele. Ist es nicht tröstlich zu sehen, mit welchem Interesse Gott sich um uns kümmert, um uns, seine sündigen, sturen, eigenwilligen und abtrünnigen Geschöpfe? Und vor allem ist zu erkennen, wie wichtig ihm diese Beziehung zu uns ist. Wir sind keine anonymen Wesen, die irgendwo im All ihr Leben fristen. Wir sind die Geschöpfe Gottes, die in seinem Fokus stehen und seine Aufmerksamkeit haben. Und in Sacharja 1, Vers 2 haben wir einen ganz wertvollen Text. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Ist das nicht wunderbar? Und genau deshalb gibt er uns ja diese Gebote und Unterweisungen, weil er uns liebt und uns schützen möchte. Lasst uns nicht leichtfertig mit seinen Ratschlägen umgehen. Letztendlich fällt es ja dann doch auf uns zurück. Für ihn steht fest, er möchte dich und mich in seiner Gemeinschaft haben. Und es liegt an uns, ob wir diese Ratschläge annehmen oder nicht. Gott zwingt sich nicht auf. In Vers 6, im 6. Kapitel vom 5. Mose, lesen wir weiter. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Diese Aufforderung und diese Worte, die ich dir heute gebiete, finden wir immer wieder im Wort Gottes. Jesaja sagt zum Beispiel in Jesaja 51, Vers 1, hört auf mich, ihr, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Ist das unser Bedürfnis, den Herrn zu suchen? Der Gerechtigkeit Gottes nachzujagen? Und wenn ja, hören wir dann auch auf ihn? Nehmen wir ihn ernst? Was heißt es denn, wenn da im Vers 6 steht, die Worte Gottes auf meinem Herzen tragen? Da gibt es ja so eine schöne Website, die nennt sich openthesaurus.de. Da kann man so Synonyme nachschlagen. Da findet man zum Beispiel für auf dem Herzen tragen, jemanden oder etwas lieben, hingebungsvoll an jemanden, an etwas denken. Wenn wir dann nochmal eine Etage tiefer hineingraben, welche Bedeutung steckt denn hinter hingebungsvoll? Es ist Wahnsinn, wie viele Worte das dafür gibt. Da findet man zum Beispiel aufopferungsvoll, leidenschaftlich, begeistert, engagiert, enthusiastisch, fanatisch, fleißig, glühend, heiß und innig lieben, intensiv, mit ganzer Seele, mit großem Einsatz, mit viel Herzblut, mit voller Hingabe, mit Leib und Seele dabei sein, mit viel Engagement, rückhaltlos. Das ist Wahnsinn. Und merken wir, dass all diese Eigenschaften in Gott gebündelt sind? Er liebt uns tatsächlich mit großem Einsatz. Er hat alles für uns gegeben. Und auch jetzt dient er uns noch mit voller Hingabe. Mit eiferndem Einsatz zeigt er seinem Volk den richtigen Weg. Aber tragen wir diese Worte auf unserem Herzen, seine Worte? Legen wir auch diese Eigenschaften an den Tag, wenn wir mit dem Wort Gottes umgehen? Wie würde unsere Gemeinde aussehen, wenn jeder mit dieser Hingabe und Leidenschaft das Wort Gottes lesen, verinnerlichen, ausleben und auch seine Aufgaben in der Gemeinde erfüllen würde? Ich denke, es wäre ein Himmel auf Erden. Und von daher ist es nicht verwunderlich, dass bereits schon einige Kapitel später in 5. Mose 11 fast der gleiche Wortlaut steht und dann etwas später in diesem Kapitel die Segnungen beschrieben sind, die Israel als Folge des Gehorsams erleben werden. Und in 5. Mose 32 am Ende finden wir Ähnliches. Gehen wir zu Vers 7. Dort lesen wir, dass du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst oder wenn du aufstehst. Was heißt denn das, einschärfen? Darf man das heute überhaupt noch oder ist das schon geistlicher Missbrauch? Als Synonym wieder, gehen wir wieder daran, für einschärfen findet man die Worte ermahnen, etwas unmissverständlich klar machen, jemanden mit allem Nachdruck zu einem bestimmten Verhalten, zur Befolgung einer Vorschrift anhalten, jemanden eindringlich zu etwas ermahnen, durch ständige, eindringliche Wiederholung beibringen, etwas so eindringlich ins Bewusstsein bringen, dass es nicht vergessen wird und im Gedächtnis haften bleibt, einprägen. Und hier kommt dann auch das Wort Charakter mit ins Spiel. Schon seit dem 4. Jahrhundert vor Christus wissen wir, dass der Charakter einerseits durch Belehrung, andererseits aber auch durch Übung und Gewohnheit geformt wird. Und Gott macht uns in diesen Versen die Basis der Kindererziehung auch deutlich. Er stellt es nicht als Einmalaktion pro Woche oder pro Monat dar oder gar das Abschieben der Verantwortung auf die Gemeinde oder die Gesellschaft, so wie es heute von der Politik gepusht wird, um die Kinder auf ihre Linie zu bekommen, sondern als Lebensstil. Wie wichtig das ist, lesen wir im Buch Wie führe ich mein Kind auf Seite 106. Von der Babyzeit an muss der Charakter des Kindes in Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan geformt werden. Und Nancy van Pelt schreibt in ihrem Buch Herausforderung Erziehung, jede Mutter und jeder Vater sollte sich eines klar machen. Wenn ihr Kind 3 Jahre alt ist, haben sie bereits mehr als die Hälfte von dem geleistet, was insgesamt für seine Charakterbildung ausschlaggebend sein wird. Eine ähnliche Aussage finden wir auch auf Seite 106 im Buch Wie führe ich mein Kind. Und dieses Einschärfen ist auch nicht in einer 5-Minuten-Aktion erledigt. Genauso wie das Gravieren einer Schrift in einem Stein länger oder kürzer dauert, je nachdem, ob das Material hart oder weich ist, beziehungsweise auch, ob genauer oder ungenauer gearbeitet wird, dauert dieses Einschärfen auch seine Zeit. Und wenn wir hier lesen, du sollst davon reden, Wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg bist, dann heißt es, dass man diese Worte auch in den Urlaub mitnimmt oder wenn man übers Wochenende irgendwohin zu Besuch fährt. Und so hat dieses Einschärfen, wie wir lesen, einen festen Platz am Abend und am Morgen, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, durch die Abend- und durch die Morgenandacht. Diese Gedanken sollen dich den ganzen Tag begleiten und du wirst genügend Beispiele finden, wie du den Kindern auch visuell diese Anweisungen Gottes klar machen kannst. Und nebenbei gesagt, erkennen wir auch hier wieder den biblischen Tagesablauf. Aus Abend und Morgen war der nächste Tag. Grundsätzlich geht es bei der Kindererziehung auch um die folgende Frage. Ziehe ich Kinder heran, um den Einfluss der Mächte der Finsternis zu stärken und ihre Reihen zu füllen, oder erziehe ich Kinder für Christus? Und diese Frage stellte Ellen White in dem Buch Zeugnisse, Band 5 auf Seite 339. Gehen wir zu Vers 8. Dort lesen wir, dass du auch diese Worte wieder, sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Was bedeutet das, dass wir diese Worte an die Hand und über die Augen platzieren? In Verbindung mit der Auseinandersetzung Jesu mit den Schriftgelehrten sagt Ellen White im Buch Das Leben Jesu auf Seite 606 folgendes. In diesen Worten liegt eine tiefe Bedeutung. Der ganze Mensch wird zum Guten hin verändert, wenn er über das Wort Gottes nachdenkt und es befolgt. Seine Hände werden durch rechtschaffene und barmherzige Taten die Grundzüge des göttlichen Gesetzes öffentlich besiegeln. Sie werden weder durch Bestechung noch durch irgendetwas anderes, das verderblich und betrügerisch ist, befleckt werden. Stattdessen werden sie Werke der Liebe und des Mitgefühls vollbringen. Die Augen, die auf ein edles Ziel gerichtet sind, werden klar und wahr blicken. Die Gesichtszüge, der Blick werden den makellosen Charakter eines Menschen widerspiegeln, der das Wort Gottes liebt und ehrt. Im Judentum hat sich genau deswegen die Verwendung der Tefillin eingebürgert. Weiß jemand, was Tefillin sind? Genau. Ich will da eigentlich nicht groß drauf eingehen. Die Tefillin sind ein paar schwarze, mit Lederriemen versehene kleine Gebetskapseln, in denen handschriftliche Schriftrollen mit Texten aus der Tora, aus Pergament eingewickelt waren. Wer also mehr darüber wissen will, schaut einfach bei Wikipedia nach. Es ist ein sehr schöner Artikel drin, auch mit schönen Bildern dazu, damit man sieht, wie das auch ausgesehen hat. Durch diesen Brauch wird praktisch der Vers 8, den wir gerade gelesen haben, wörtlich umgesetzt. Das heißt, die Worte, Gottes Wort, der Bibeltext aus dem 5. Mose, aus den Mosebüchern, der wird halt jetzt hier oben getragen oder hier an der Hand und soll hier praktisch auch ein Erinnerungszeichen sein. Wenn wir das Zitat von eben aber weiterlesen aus dem Buch Leben Jesu, Seite 606, dann finden wir hier folgenden Text. Aber an den Juden in den Tagen Christi konnte man dies alles nicht feststellen. Die dem Mose erteilte Weisung wurde dahingehend ausgelegt, dass die Gebote der Schrift buchstäblich am Leib getragen werden sollten. Und zu diesem Zweck schrieb man sie auf Pergamentstreifen, die man in auffälliger Weise um Kopf- und Handgelenke band. Dadurch konnte das Gesetz Gottes jedoch keinen nachhaltigen Einfluss auf Geist und Herz ausüben, denn diese Pergamente wurden lediglich als eine Art Abzeichen getragen, eben um Aufsehen zu erregen. Gott hatte nicht gemeint, dass man sich die Worte Gottes zum Zeichen an die Hand oder über die Augen bindet, sondern es auslebt. Und wenn das Wort Gottes unsere Hände leiten soll, dann heißt es, dass unser Handeln nach Gottes Willen ausgerichtet sein soll und nicht nach der Meinung oder dem Urteil von Menschen. Und das Wort über unseren Augen soll heißen, dass es unser Frontalhirn beherrschen soll. Und das Frontalhirn, dieser Frontallappen, der da hinter der Stirn sitzt, der gilt im Allgemeinen als Sitz der Persönlichkeit und des Sozialverhaltens. Und es wird sogar als menschlichster Teil des Gehirns bezeichnet. Ja, und manche Autoren bezeichnen Frontallappen sogar auch als Organ der Zivilisation. Man geht sogar so weit zu sagen, dass ein kaputtes Frontalhirn asozial macht. Und wie krass dieser Wandel sein kann, zeigt dieser berühmte historische Fall aus dem 19. Jahrhundert von Phineas Gage. Bei einem Sprengunfall schoss ihm eine Eisenstange durch den Kopf. Sie zerstörte sein linkes Auge und durchbohrte diesen Frontallappen und dadurch, durch diesen Unfall, verlor er ungefähr eine halbe Tasse Gehirnmasse, so wird berichtet. Gage überlebte und war bis auf den Verlust von dem einen Auge und nach wenigen Wochen eigentlich wiederhergestellt. Seine intellektuellen Fähigkeiten, einschließlich Wahrnehmung, Gedächtnis, Intelligenz, Sprachfähigkeit, hatte keinen Schaden genommen. Allerdings veränderte sich seine Persönlichkeit. Der freundliche, besonnene und ausgeglichene Mann wurde später als kindisch, impulsiv und unzuverlässig beschrieben. Und dann, die Geschichte kannte ich schon seit längerer Zeit, und dann ist mir aber bei dieser Suche bin ich auf einen neuzeitlichen Fall gestoßen. Und zwar zeigte ähnliche Veränderungen auch ein 40-jähriger Familienvater, den US-Neurologen Jeffrey Burns und Russell Svetloff im Jahr 2003 beschrieben. Der Mann wurde verurteilt, weil er sich plötzlich seinen eigenen Kindern gegenüber pädophil verhielt. Später entdeckten die Ärzte einen großen Tumor in seinem rechten Frontalhirn. Nach der OP verschwand seine pädophile Neigung. Das ist schon interessant, dass auch da das wieder rückgängig gemacht werden kann. Und so sehen wir, wie wichtig das Frontalhirn in unserem täglichen Leben ist. Und so sollten wir das Wort Gottes ständig auf uns einwirken lassen, um uns zu prägen. Denn Satan wird keine Möglichkeit auslassen, auch seinen Samen zu streuen. Wie das in der Praxis aussehen kann, erzählt folgende Geschichte. Ein berühmter italienischer Maler ging durch die Straßen seiner Heimatstadt. Und da kam ihm ein Junge entgegen mit einer solch anziehenden Schönheit, dass er alle Sorgen, die ihn bedrückten, vergaß. Und er sagte sich, ich will ihn fragen, ich möchte ihn malen und dieses Bild in meinem Atelier hängen haben. Kennst du die Geschichte, ne? Er sprach den Jungen an, ob er bereit wäre, und er ging mit. Und im Atelier hat er die vielen, vielen schönen Bilder bewundert, aber noch mehr das Bild, das der Maler von ihm bemalt hatte. Es glich ihm aufs Haar. Und dieses Bild im Atelier war die Freude für den Maler. Und wenn ihn etwas bedrückte, dann schaute er das Bild an und die schönen, hoffnungsvollen Gesichtszüge beruhigten ihn wieder. Und mancher Besucher des Ateliers wollte eine gute Summe Geld dafür bezahlen, doch der Maler gab dieses Bild nicht her. Und so verstrichen viele Jahre. Und ab und zu fragte sich der Maler, wie mag es diesem Jungen gehen? Was ist aus ihm geworden? Und als er eines Tages wieder durch die Straßen ging, bemerkte er einen jungen Mann, dessen Gesichtsausdruck so richtig bösartig, abstoßend, ja fast teuflisch war. Und als er ihn so ansah, dachte er sich, das muss ich auch malen. Dieses Bild muss ich als Gegenstück aufhängen zu dem von dem Jungen. Der Maler sprach diesen jungen Mann an und er war bereit, sich malen zu lassen, folgte ins Atelier. Und als das Bild fertig war und sich der junge Mann zum Gehen wandte, sah dieser plötzlich das Bild von diesem schönen Jungen und erschrak. Der Maler stutzte. Fragte, fehlt dir was? Erst nach einigen Minuten hatte sich der junge Mann gefasst und er erzählte unter Tränen seine Vergangenheit. Der Maler, dieser Maler, hatte ihn vor 20 Jahren gebeten, für dieses Bild zu sitzen. Und jetzt wäre er zu einem solchen Scheusal geworden. Und er erzählte dann seine traurige Lebensgeschichte, dass er von den Eltern verzogen wurde, in die Gesellschaft schlechter Menschen geriet und deren Gewohnheiten und Laster übernommen hatte. Er hatte alles Geld verloren und um nicht betteln zu müssen, hat er das Stehlen begonnen. Und dann saß er im Gefängnis mit noch schlimmeren Verbrechern zusammen. Und so bat ihn der Maler: Kehr um und fang ein neues Leben an. Doch eine schwere Krankheit, die er durch seinen Lebenswandel sich zugezogen hatte, raffte ihn dahin, noch bevor er ein neues Leben beginnen konnte. Und so ist es wichtig für uns, mit wem wir näheren Umgang pflegen und wen bzw. was wir uns auch vom Leib halten. Es ist also wichtig, welches Umfeld wir für uns und unsere Kinder wählen, und dazu gehört auch unser Heim. Lesen wir aus der Feder der Inspiration Folgendes. Ein glückliches Heim, Seite 8. Eltern schaffen weitgehend die Atmosphäre ihres Familienkreises, und wenn sie miteinander streiten, werden die Kinder genauso geprägt. Die häusliche Atmosphäre sollte deshalb durch einfühlsame Rücksichtnahme gefüllt sein. Wenn du abgelenkt wurdest und darin nachgelassen hast, ein biblischer Christ zu sein, dann bekehre dich. Den Charakter, den du in der Prüfungszeit hast, wird der Charakter sein, den du bei der Wiederkunft Christi haben wirst. Willst du ein Heiliger im Himmel sein, dann musst du zuerst auf der Erde so leben. Die Charaktermerkmale, die du im Leben entwickelst, werden nicht durch den Tod oder bei der Auferstehung geändert. Du wirst mit demselben Wesen aus dem Grab auferstehen, das du zu Hause und in der Gesellschaft offenbartest. Jesus verändert die Charaktere bei seiner Wiederkunft nicht. Das Werk der Umwandlung muss jetzt geschehen. Unser tägliches Leben bestimmt unser Schicksal. Dieses Zitat wirbelt viele auf. Aber es ist möglich, das zu erreichen, wenn wir täglich mit Jesus gehen und ihn an uns wirken lassen. Es liegt an uns, ob wir das wollen. Aber allein schaffen wir das nicht. Gottes Hilfe und Führung ist uns aber gewiss. Schauen wir uns dazu noch den Vers 9 an. Und dort lesen wir: Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Die Worte Gottes. Was heißt das für uns? Sicher nicht, dass wir alle Türen mit Bibeltexten tapezieren müssen und irgendwelche biblischen Symbole an die Wände malen. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen hilfreich, an markanten Stellen, wie zum Beispiel im Geldbeutel oder am Schreibtisch oder in der Küche oder im Hausflur, einen besonderen Bibeltext hängen zu haben, der einen in den entsprechenden Situationen ansprechen und erinnern soll. Vielleicht sollte ich ein paar Beispiele nennen. Im Geldbeutel. Was könnt ihr euch da so auf die Schnelle vorstellen? Was könnte da rein für einen Text? Nicht dem Mammon dienen, gut. Ich habe jetzt hier Lukas 12, Vers 15 ausgesucht. Dort steht, er sagte aber zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Oder am Schreibtisch, was könnte man da hinstellen? Kolosse? Bitte? Ja. Ja? Aha. Suchet in der Schrift, ja. Ich habe jetzt hier Kolosser 3, 23. Alles und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Kolosser 3, 23. Oder in der Küche. Was könnte man da hinhängen? Genau, 1. Korinther 10, 31, alles was ihr tut, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und im Hausflur?
Also ich habe da so Schilder, steht drauf, befiehl dem Herrn deine Wege.
Ja, befiehl dem Herrn deine Wege, sehr gut.
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Mund kommt.
Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein.
Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen.
Ja. Genau, Josua 24, 15, auch den Text hatte ich mir hier aufgeschrieben, den hatten wir auch jetzt bis zur Renovierung im Hausflur hängen. Das Bild hat ein bisschen gelitten gehabt durch einen Wasserschaden, wir wollten das austauschen. Sind noch am Suchen nach einem passenden Hintergrund, aber es soll wieder hin. Ja, und so kann sich jeder nach Belieben Marksteine, Warnleuchten, Merker oder wie man solche Hinweise auch nennen mag, an für ihn besondere Orte anbringen, dass man sich im Stress dieser Zeit an die Dinge erinnert, die man mit Gottes Hilfe in seinem Leben umsetzen möchte. Doch eins ist dabei wichtig, es soll nicht zur Routine werden, sonst wird es zur Heuchelei. Apropos Stress dieser Zeit. Oft hat man ja gar keine Möglichkeit, einen solchen Merker wahrzunehmen. Man wird durch den Tag gepusht und es passiert so häufig, dass wir dann plötzlich sagen, Mensch, schon so spät, wo ist die Zeit geblieben? Könnte man dann vielleicht noch hinten dran setzen, wo ist mein Kontakt zu Gott geblieben? Heute eignet sich ein Smartphone recht gut. Früher gab es da so Uhren, die haben da immer so ein Stundensignal gegeben. Ne? Sowas gibt es ja heute eigentlich nicht mehr. Wir haben ja die Smartphones. Gibt es aber schöne Apps. Die geben so alle Stunde so einen ganz sachten Piepton. Man muss das nicht aufdringlich machen. Wenn man den Ton kennt, dann ist so wie bei den Schafen und den Hirten. Die Schafe hören auf die Hirte vom Stimmen. Und so hat man dann auch sein Ohr geschult auf diesen Piepston, der dann da plötzlich kommt. Und ich muss sagen, es war für mich eine große Hilfe, gerade unterm Tag, wenn du so im Stress bist. Du sitzt vorm Rechner und knobelst und machst. Und da ist die Zeit so schnell vergangen. Und plötzlich macht es so piep. Es hört keiner. Du hast das Ohr drauf geschult. Und dann kannst du sagen, lieber Gott, ich danke dir, dass du mir bis jetzt Weisheit gegeben hast. Führ mich auch weiter. Schenk mir die richtige Lösung zu dem Problem jetzt. Und so kannst du die Beziehung immer wieder aufrechterhalten und auch am Leben erhalten. Und habe echt gute Erfahrungen mitgemacht. Ja, wir brauchen die Kraft eigentlich nur abholen von Gott, weil er sie uns gerne schenken möchte. Und wir sollten dankbar sein, wenn es uns gelingt, dass wir es nicht uns zuschreiben, sondern ihm. Und so ist es wichtig, dass wir auch die Kontrolle über all das suchen, das von außen auf uns einwirkt. Ja, regelrecht einstürmt. Denn wir befinden uns in einem Sturmangriff Satans auf Gottes Volk. Ob durch die Medien, durch die Ernährung, die Schule, Freunde, Arbeitskollegen, Klassenkameraden und vieles andere sind wir in zunehmendem Maß Satans Einflüssen ausgesetzt. Aber in diesem Vers 9, wo wir gelesen haben, und die Worte sollst du auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore schreiben, geht es eigentlich um etwas viel Tieferes. Gott erwähnt einige Kapitel weiter in 5. Mose 30 und dort den Vers 6. 5. Mose 30, Vers 6. Folgendes. Und der Herr dein Gott wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn deinen Gott liebst von ganzem Herzen, von ganzer Seele, damit du lebst. Hier wird gesagt, dass Gott unsere Herzen beschneiden möchte. Er möchte alles wegschneiden, was sein Spiegelbild in uns trübt. Und das können wir von uns alleine nicht tun. Das geht nur durch ihn. Und dieser Textabschnitt ist in unserer heutigen Zeit wichtiger denn je, denn unser Heim muss eine Festung sein, in der sich unsere Kinder zurückziehen können und wieder neu Kraft schöpfen können. Aber ihr Lieben, das geschieht alles nicht mit dem Fingerschnipsen. Wir befinden uns täglich in einer Schule. Und täglich müssen wir uns bewusst Zeit für das Wort Gottes und das Gebet nehmen, ja fast darum kämpfen, und um den Heiligen Geist bitten, dass er uns wirken kann. Es ist ein täglicher Prozess der Veränderung zu dem hin, wie Gott uns haben möchte. Die Eltern stehen in einer großen Verantwortung vor Gott, das Heim so zu gestalten, wie Gott es wünscht. Und ich muss ehrlich bekennen, auch ich habe viel Fehler gemacht. Und das Schöne ist, dass Gott einem diese Fehler bewusst macht und dass man diese Fehler dann auch bekennen kann und dass er uns Veränderung schenkt. Und das ist einfach eine ganz tolle Sache, eine tolle Erfahrung, die man da machen kann. Und das wirkt sich auch auf das Zuhause aus. Ellen White schreibt, die Atmosphäre, die Väter und Mütter umgibt, erfüllt das ganze Haus und wird in jedem Raum des Hauses zu spüren sein. An einer anderen Stelle schreibt sie, wenn wir unser Leben in vollständige Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes bringen und Gott als unseren obersten Leiter ansehen, dazu an Christus festhalten, der unsere Hoffnung der Gerechtigkeit ist, können wir uns weiter abstrampeln. Oder? Ich lese nochmal. Wenn wir unser Leben in vollständige Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes bringen und Gott als obersten Leiter ansehen, dazu an Christus festhalten, der unsere Hoffnung der Gerechtigkeit ist, und dann kommt diese wundervolle Verheißung für uns, wird Gott für uns wirken. Wir stehen nicht auf eigenen Füßen. Er will es tun. Und es ist so wunderbar für uns, dass wir nicht verzweifeln müssen, weil er eine unendliche Kraftquelle ist. In den Versen 10 bis 19 an dem 6. Kapitel warnt Gott wiederum vor Untreue und Götzendienst. Das Thema hatten wir bereits schon im 4. Kapitel, das Warnen vor dem Vergessen der Führung Gottes. Wenn wir jetzt aber ab Vers 20 weiterlesen, hängt es auch mit diesem Warnen vor dem Vergessen zusammen. 5. Mose 6, ab Vers 20. Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr führte uns mit starker Hand aus Ägypten und der Herr tat vor unseren Augen große und schreckliche Zeichen und Wunder in Ägypten an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben, das er unseren Vätern geschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, all diese Satzungen zu halten, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, wie es heute der Fall ist. Und es wird uns zur Gerechtigkeit dienen, wenn wir darauf achten, alle diese Gebote vor dem Herrn, unseren Gott, zu tun, wie er es uns geboten hat. Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen wird, was antworten wir? Können wir überhaupt was antworten? Oder könnte dieser Abschnitt für uns ungefähr so lauten, für unsere heutige Zeit? Wenn dich nun deine Kinder fragen werden, was denn das alles so für Regeln sind, die Gott uns gegeben hat und die uns so einengen, uns in unserer Freiheit beschneiden und was wir so alles tun müssen, sodass wir keine Freude mehr am Leben haben. Denken wir vielleicht manchmal so? Oder hören wir das? So sage ihnen Folgendes. Wir waren Knechte der Sünde. Wir haben ein Leben gelebt, das unserem Schöpfer nicht würdig war. Aber dieses Leben war vergeudete Zeit. Alles ist vergänglich und viele Wünsche zerrinnen im Nichts. Aber Gott hat uns Verheißungen geschenkt und nicht nur das. Er hat uns mit seiner Kraft ausgerüstet, dass wir so leben können, wie er es möchte und wir ihm so Ehre bereiten. Denn er hat noch etwas viel Besseres bereit für die, die ihm folgen und gehorchen. Er hat solch eine Sehnsucht nach uns, seinen Geschöpfen, dass er mit uns eine ganze Ewigkeit verbringen möchte. Ohne Leid, ohne Probleme, ohne Krankheit, ohne Unlust am Wort, ja ohne Sünde. Denn die wird es nie, nie, nie mehr geben. Könnten wir das auch sagen? Lasst uns immer wieder an Gottes Zusagen denken, die er uns gegeben hat, damit wir sie nicht vergessen und Erfahrungen machen. Lasst uns auch unseren Kindern unsere Erfahrungen erzählen, so wie es der Psalmist sagt, Psalm 78, Vers 5 bis 7. Psalm 78 und dort Vers 5 bis 7. Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob und ein Gesetz gegeben in Israel. Und er gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu verkünden, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch geboren werden sollten, damit auch sie aufständen und es ihren Kindern erzählten, damit diese auf Gott ihr Vertrauen setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote befolgten. Es ist also unheimlich interessant, wie Gott hier diese Generationenfolge aufzählt. Man soll es den Kindern erzählen und die ihren Kindern und die wiederum ihren Kindern. Erzählen wir unseren Kindern auch von unseren Erfahrungen, von unseren Siegen und Niederlagen und ermutigen sie ihn, sie dem Gott treu nachzufolgen. Jeder hat so seine Geschichte und seine Erfahrung gemacht. Vielleicht hast du dich in der Vergangenheit auch schon von verlockendem Angebot der Welt verführen lassen und hast später erkannt, wie nichtig diese Dinge waren und bist wieder zu Gott zurückgekehrt. Erzähl's unter Gebet deinen Kindern. Sag ihnen, dass du sie vor den Folgen eines gottlosen Lebens bewahren möchtest. Du wirst sie zum Nachdenken bringen. Und selbst wenn du nicht so weit weg von Gott gegangen bist, so hast du sicher Dinge getan, die dir später leid getan haben. Erzähl deinen Kindern davon, wie du frei geworden bist. Es wird sie ermutigen. Wie oft kommt es vor, dass ein ungläubiger Partner gefunden, geheiratet oder eine Familie gegründet wird? Und dann kommt eine Zeit, in der man sich an all das erinnert, wie es früher gelaufen ist über das Familienleben unter Gottes Führung. Und wie oft passiert es dann aber, dass der andere Partner nicht mitzieht, dass es Probleme bei der Erziehung auftauchen, weil man unterschiedliche Ziele hat, dass Uneinigkeit an der Tagesordnung ist und so viele dieser Ehen einen katastrophalen Lauf nehmen und meist scheitern. Diese Schicksale könnten ganze Bibliotheken füllen. Aber auch hier lässt Gott seine Kinder nicht ohne Hoffnung. Auch wenn das Leben vielleicht schwerer zu meistern ist, er wird die Kraft dazu schenken. Und leider kommt es auch trotzdem vor, dass sich die Kinder anders entscheiden. Aber die Worte der Eltern sind nicht vergessen. Wie viele Kinder erinnern sich später wieder an die christliche Erziehung zu Hause und folgen den persönlichen Rufen des Heiligen Geistes und kehren wieder um. Ihr lieben jungen Leute, ich habe auch ein spezielles Wort für euch. Vielleicht schlagen wir den Sprüche auf. Sprüche Kapitel 6. Und dort ab Vers 20 bis 23. Sprüche Kapitel 6 ab Vers 20. Bewahre, mein Sohn, das Gebot deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Binde sie beständig auf dein Herz, schlinge sie um deinen Hals. Wenn du gehst, sollen sie dich geleiten, wenn du dich niederlegst, sollen sie dich behüten. Wenn du aufstehst, so sollen sie zu dir reden. Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Übrigens seht ihr hier auch wieder diesen biblischen Tagesablauf. Erst wenn du dich niederlegst und dann wenn du aufstehst. Ist interessant, man kommt da immer wieder auf solche Stellen. Es ist unheimlich interessant auch, wie, mit welchem Nachdruck der Salomo den jungen Leuten den Umgang mit der Unterweisung durch die Eltern nahelegt. Er spricht hier von aufs Herz binden und um den Hals schlingen. Ihr Lieben, wenn ihr einen gläubigen Vater und eine gläubige Mutter habt, dankt Gott dafür, denn das ist wirklich ein Vorrecht. Wohl dem, der den Rat der Eltern annimmt. Hierauf hat der liebe Gott eine besondere Verheißung gelegt im 5. Gebot, auf das du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Wir haben auch gelesen im Text gerade, Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Das Befolgen der Mahnungen schützt vor nicht nötigen Umwegen, die man gehen muss, wenn man den Ratschlägen nicht folgt. Und genau das schreibt auch der Paulus an den jungen Timotheus im 1. Timotheus 4 und dort Vers 15 und 16. 1. Timotheus 4 und dort Vers 15 und 16. Dies soll deine Sorge sein. Darin sollst du leben, damit deine Fortschritte in allen Dingen offenbar sein. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe beständig dabei, denn wenn du dies tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, welche auf dich hören. Und so können junge Leute heute sehr oft Vorbilder sein für andere. Und sie können dadurch andere zu einer guten Entscheidung bewegen. Wir haben diese wunderbare Verheißung. Wir haben für die Zukunft nichts zu befürchten, es sei denn, dass wir des Weges vergessen, den der Herr uns führte. Und dieses Nachdenken verschafft uns ein Bewusstsein der Dankbarkeit und bewahrt uns vor Situationen, wo wir vielleicht aus innerer Trotzhaltung heraus einfach einen Weg einschlagen, der nicht gut für uns ist. Wir leben durch diese dankbare Haltung bewusster mit Gott. Und ich muss hier immer wieder an Bruder Kloß denken. Er hatte immer so diese zwei markanten Sätze. Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Und ich denke, diese Worte, wenn wir die uns bewusst in unser Leben, in unserem Leben mitnehmen, wird uns vor vieles bewahren. Interessant ist noch der letzte Vers da gewesen, den wir gelesen haben, der Vers 25 in 5. Mose 6. Und es wird uns zur Gerechtigkeit dienen, wenn wir darauf achten, all diese Gebote vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, wie er es uns geboten hat. Paulus sagt dazu in Römer 2, denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Wir wollen das Gesetz nicht befolgen, weil wir dadurch erlöst werden wollen. Ich denke, das ist keine Frage. Sondern weil wir dankbar sind, dass Jesus uns erlöst hat. Wir hören ja heute so viel liberale Theologie. Gnade über alles und ist alles vorbei. Und dann, wenn irgendjemand ein bisschen in der Richtung was sagt, heben sich gleich die Hände des Gesetzlichkeit, des Perfektionismus, Vollkommenheit. Ich glaube, wir müssen mehr Angst haben vor einer liberalen Theologie als vor Hinweisen, dass wir uns auf Gottes Wort besinnen sollen. Einfach weil wir seine Erlösungstat und seine Liebe schätzen, wollen wir ihm mit ganzer Hingabe und mit seiner Hilfe gehorchen. Und er wird es vollbringen, dazu schenken. Zum Schluss noch ein Wort aus der Feder der Inspiration. Gehorsam durch den Glauben ist Gerechtigkeit durch den Glauben. Wenn wir unser Leben in vollständige Übereinstimmung mit dem Gesetz Gottes bringen und Gott als unseren obersten Leiter ansehen, dazu an Christus festhalten, der unsere Hoffnung der Gerechtigkeit ist, wird Gott für uns wirken. Dies ist eine Gerechtigkeit des Glaubens. Eine Gerechtigkeit in ein Geheimnis gehüllt, von dem der Weltmensch nichts weiß und das er nicht verstehen kann. Spitzfindigkeit und Streit sind im Gefolge der Schlange. Doch wenn wir die Gebote Gottes mit Fleiß studieren und befolgen, finden wir eine Verbindung zum Himmel und können das Wahre vom Falschen unterscheiden. Unser Gehorsam bringt den göttlichen Willen zur Ausführung und bringt Gerechtigkeit und Vollkommenheit in unser Leben, wie es in Christi Leben zu sehen war. Gott möchte uns hier bewusst machen, dass er nur unser Bestes will. Und dieses Beste steht uns grenzenlos zur Verfügung, wenn wir uns bewusst und ganz auf seine Seite stellen. Und das wird sich natürlich auch in unserem Verhalten zeigen. Und genau das möchte er. Uns erneuern, erwecken, reformieren und Kraft schenken. Und dann können wir Großes erleben, wie Mose. Denn Gott wird das in uns und durch uns tun. Sind wir bereit? Bist du bereit? Dann möge Gott uns dabei helfen und segnen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für diese wunderbare Hoffnung, die du uns schenkst. Hab Dank für diese Bereitstellung, all der Gaben und Kraft und Weisheit, die wir für unser Leben hier brauchen. Herr, aber oft mangelt es einfach an dieser Beziehung zu dir, dass wir nicht das Vertrauen oder dieses Verlassen auf dich uns zutrauen. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du uns segnen möchtest, dass du uns diese Liebe zu dir in unser Herz schenkst, dass wir dir alles geben, sodass du uns mit Fülle, mit einem gefüllt, gerüttelt und überfließenden Maß beschenken kannst. Herr, und durch diese Veränderung, die du in unserem Leben bewirken möchtest, lass uns auch andere zu dir ziehen, den Weg zu dir weisen. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass wenn wir fallen, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir uns wieder an deiner Hand fassen und uns hochziehen lassen für den nächsten Schritt, den du mit uns gehen willst. Herr, schenk uns diesen Zug nach dir. So bitte ich dich jetzt auch hier für diese Gemeinde, für die Anliegen, die wir vorhin gehört haben, dass du auch hier wirkst mit deiner Kraft und dass du unseren Glauben stärkst durch die Erfahrungen, die wir dadurch machen und dass wir fest zu dir halten, egal was andere sagen und egal was auf uns zukommt. Herr, hab Dank für diese Zusagen, die du uns gegeben hast und segne und stärke uns. Im Namen Jesu. Amen.